Willkommen zum BIP-Gespräch, dem Podcast des Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ich bin Shir Hever, Geschäftsführer von BIP. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von A.M. Ahmed aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unser heutiger Gast ist Ingrid Rumpf. Ingrid Rumpf hat ihre Berührung mit dem Nahostkonflikt mit ehrenamtlichem Engagement für Asylsuchende aus dem Libanon in Pfullingen, wo sie lebt. 1994 reiste sie in den Libanon, wo sie die massive Zerstörung des Landes nach dem jahrelangen Bürgerkrieg erlebt, die Situation der libanesischen Binnenflüchtlinge, vor allem aber die Menschen in den palästinensischen Flüchtlingslagern kennengelernt. Als Konsequenz aus diesen Erfahrungen hat sie Ende 1995 den Verein Flüchtlingskinder im Libanon mitgegründet. Der Verein besteht also seit mehr als 25 Jahren. Seitdem unterstützt sie die sozialen, bildungs-, medizinisches- und Freizeitprojekte der parteipolitisch unabhängigen NGO The National Institution of Social Care and Vocational Training, NISCVT, die vor allem Kinder, Jugendlichen und Frauen zugutekommen. Weit über 4 Millionen Euro wurden bisher für Projekte zur Verfügung gesammelt. Neben Projektarbeit ist ihr Öffentlichkeitsarbeit das unverzichtbare zweite Standbein, um überhaupt erfolgreich Spenden sammeln zu können. Ihr wichtigstes Projekt in der Öffentlichkeitsarbeit war und ist die 2008 frei fertiggestellte Wanderausstellung die Nakba, Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948. Für die Ingrid Rumpf den Palästina-Solidaritätspreis 2014 erhielt. Willkommen Ingrid und danke, dass du bei uns bist.
Danke, Shir. Es freut mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, mich dazu zu äußern.
Wie bist du ursprünglich auf die Flüchtlinge aus dem Libanon in Pfullingen aufmerksam geworden?
Also ich war immer schon ehrenamtlich engagiert, davor in der Friedensarbeit, die ja auch lange Jahre eine große Bedeutung hatte in Deutschland, und bin dann irgendwann zu der Flüchtlingsproblematik gekommen, weil die damals einfach in den 80er Jahren hier auch nicht mehr zu übersehen war und wir einfach auch viele Flüchtlinge hatten aus dem Libanon hier in Pfullingen und die wurden damals häufig nach Land zugeteilt und dadurch haben wir ziemlich viele Flüchtlinge aus dem Libanon, also aus dem Bürgerkrieg im Libanon hier in Pfullingen gehabt. Und wir haben uns in unserer Gruppe das aufgeteilt. Jeder wurde eben zuständig für bestimmte Länder. Das ist ja auch ganz sinnvoll. Und für mich, also ich war dann letztendlich zuständig für die Flüchtlinge aus dem Libanon. Vor allen Dingen natürlich waren es Libanesen aus dem Libanon. Ich glaube, es war mal ein palästinensischer Flüchtling auch aus dem Libanon dabei. Also ich bin sozusagen auf den Libanon-Konflikt gestoßen und der war ja natürlich nicht sehr weit weg vom Nahost-Konflikt, weil ich mich dann auch sehr schnell mit der Geschichte des Libanon befasst habe, natürlich vor allen Dingen mit der Geschichte auch des Bürgerkriegs. Und da spielte ja auch das Land, der Staat Israel, immer wieder eine bedeutende Rolle. Und ja, dadurch habe ich dann damals in den 80er Jahren angefangen, mich mit dieser Nahost-Problematik zu befassen. Also was uns eben damals so besonders auch betroffen gemacht hat, das war eben die Tatsache, die Diskrepanz zwischen diesen Friedensgesprächen einerseits, also die dann auch für die Westbank und Gaza ja gegolten haben, aber auch und eben der Vernachlässigung der palästinensischen Flüchtlinge im Libanon. Man hat eben zunehmend sich auf die Palästinenser in Westbank und Gaza fokussiert und dort flossen auch einfach größere Mittel hin. Und die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon hatten sowohl, was ihre Unterstützung, also jetzt finanzielle Unterstützung anbelangt, durch die UNRWA, also die United Nations Relief and Works Agency, das Gefühl, sie sind finanziell zunehmend vernachlässigt, aber natürlich politisch auch total vernachlässigt. Also ich meine, Arafat und die PLO, die waren ja jahrelang im Libanon, hatten dort ihr Hauptquartier und jetzt wurden quasi die palästinensischen Flüchtlinge vergessen. Und das hat diese Flüchtlinge sehr deprimiert. Deprimiert hat sie zum Beispiel auch sehr, dass sich so viel bewegt hat in der Welt damals. Also zum Beispiel auch der Mauerfall hier bei uns in Deutschland oder auch das Ende der Apartheid in Südafrika. Das hat ihnen beides sehr viel Mut und Zuversicht gegeben eigentlich für ihre eigene Zukunft auch, weil sie geglaubt haben, ja, es ändert sich nach vielen Jahrzehnten, ändern sich politische Situationen und wenden sich in dem Fall eben zum Besseren. Und das hatten sie für sich auch gehofft. Und umso schmerzlicher war es für sie damals zu erleben, dass sie aus diesem ganzen Friedensprozess völlig ausgeschlossen waren und für sie ja auch nichts vorgesehen war. Damals war die Situation genau wie auch sonst, auch in Europa und auch in den arabischen Ländern, diese Vormarsch auf, wollen wir sagen, fundamentalistischen islamischen Gruppierungen, der war noch nicht so weit fortgeschritten. Also wir haben damals auch sehr viele Frauen bei unserer Partnerorganisation und sonst im Libanon erlebt, die im Gegensatz zu heute, wo das wirklich zugenommen haben, auch kein Kopftuch getragen haben. Also diese Problematik, mit der wir dann später konfrontiert waren, die gab es damals nicht. Und unsere Partner haben sich also eben auch immer ganz dezidiert als parteipolitisch unabhängig definiert. Und im Vordergrund stand eben ihre soziale Arbeit, die sie zum Beispiel auch gleichermaßen an Frauen und Männer und als vor allen Dingen eben an Mädchen und Jungen gerichtet hat. Also der Gedanke hat bei ihnen immer eine große Rolle gespielt. Und sie haben sich, das muss man schon auch sagen, auch im Libanon waren ja dann auch so fundamentalistischere Gruppierungen auch, haben mehr an Bedeutung gewonnen. Sie haben da schon auch das nicht immer einfach gehabt, aber sie waren wirklich in der Lage, ihre Position klar und transparent zu vertreten und haben deshalb auch ein gutes Standing in der Flüchtlingsgemeinschaft im Libanon, weil sie eben so transparent sind und klar sagen, was sie wollen und auch was sie nicht wollen. Also für uns stand eigentlich von Anfang an eher die soziale Arbeit unserer Partner oder überhaupt die Situation, natürlich auch die politische Situation der palästinensischen Flüchtlinge mit Arbeitsverbot und solchen Dingen. Also das stand für uns im Vordergrund, aber nicht so sehr so parteipolitische Diskussionen und Überlegungen.
Ja, muss man natürlich sagen, für die Leute, die nicht wissen, dass palästinensische Flüchtlinge in Libanon sind leider nicht vollständige Staatsbürger. Und als Teil der Entscheidung von der libanesischen Regierung, die palästinensische Flüchtlinge wieder an Palästina zu schicken, damit sie den Rückkehrrecht erfüllen könnten, würden sie nicht als Staatsbürger Libanon anerkannt und haben das Recht, nicht in jedem Arbeitsplatz zu arbeiten bis heute.
Ja, dazu muss man natürlich auch sagen, dass es also eine gewaltige, große Anteil der Bevölkerung ist. Es sind 10% der Bevölkerung sind quasi palästinensische Flüchtlinge. Und das stellt natürlich ein Land wie den Libanon, also ich meine, jetzt ist es ja sowieso völlig am Ende das Land, aber dieses Land mit den verschiedenen Religionsgemeinschaften, die mühsam da einen Kompromiss ausgehandelt haben in der Vergangenheit, wie sie sich einigermaßen gleichmäßig am politischen Prozess beteiligen können, aber eine Aufteilung auch, die überhaupt nicht auf dem Boden der Tatsachen beruht, also die sich nicht an den wirklichen Zahlen von Anteil Christen, Muslime, Drusen und so weiter orientiert. Da ist natürlich so ein Anteil von 10% palästinensischer Flüchtlinge, überwiegend sunnitischer Flüchtlinge, natürlich auch für so ein Land ein gewaltiger Sprengstoff. Und das rechtfertigt in keiner Weise, sie jetzt aus dem gesellschaftlichen Leben auszuschließen, also ihnen keine Arbeit zu gewähren. Oder aber wie es heute ist, sie dürfen keine Immobilien erwerben, wenn sie welche haben, sie auch nicht im Todesfall weitervererben. Also da gibt es jede Menge ganz krasse gesetzliche Regelungen im Libanon, die natürlich überhaupt nicht zu tolerieren sind, also unter menschenrechtlichen Aspekten, das ist völlig klar. Aber man muss, denke ich, auch die Lage sehen, wie sie im Libanon ist. Und was das für so ein kleines Land bedeuten würde, wenn sie so eine große Anzahl von Flüchtlingen eben aufnehmen müssten. Also da sind wir ja meilenweit von entfernt in Deutschland, und wie wir uns schon mit 1% Flüchtlingen schwer tun. Also da müssen wir uns jetzt nicht da irgendwie darüber erheben, über die Politik meinetwegen der libanesischen Regierung. Also das ist natürlich das, was dahinter steht. Und ich meine, das Recht auf Rückkehr, so wie es verankert ist, im Völkerrecht, das fordert eben auch die libanesische Regierung für die Flüchtlinge.
Ja, aber natürlich gibt es immer diese Frage, bis die Flüchtlinge zurück in ihre Heimat kehren könnten.
Ja, genau. Ja.
Unter welchen Bedingungen dürfen sie leben?
Ja, genau. Und da muss man ihnen wirklich angemessen und auf dem Völkerrecht stehende Bedingungen anbieten. Und das tut der Libanon eben einfach nicht. Also das ist in keiner Weise zu rechtfertigen.
Willst du etwas sagen über diese Geschichte mit Kanzlerin Angela Merkel, die mit einer Gruppe von Flüchtlingen getroffen hat und ein palästinensisches Mädchen aus Libanon geweint hat? Und Angela Merkel hat sie gesagt, es gibt Tausende, die auch nach Deutschland kommen wollen und dürfen nicht und deine Familie auch nicht. Also was sagt die NIS-CVT zu solchen Diskussionen von der deutschen Regierung, die sagt, wir können diese Flüchtlinge nicht akzeptieren?
Die Flüchtlinge in Deutschland nicht akzeptieren.
Ja, sie würden abgeschoben manchmal,
ja,
und weitere haben kein Recht reinzukommen.
Also ich meine, unsere Partner sagen vor allen Dingen, das habe ich auch erlebt im Libanon, dass palästinensische Flüchtlinge, die nach Deutschland gegangen sind, zum Teil sogar freiwillig zurückgekommen sind, weil sie überhaupt keine Chance hier gehabt haben in Deutschland, irgendwie Arbeit zu finden oder irgendeine angemessene Position oder eine Arbeit oder irgendetwas eben hier zu finden. Und es gibt tatsächlich auch viele oder einige, würde ich mal sagen, die auch zurückgekommen sind. Ja, also das sind natürlich auch nicht viele. Ich denke mal, ja, das ist auch so ein Thema, kann ich jetzt nicht sagen, dass wir uns da großartig drüber unterhalten haben, weil das ist eigentlich auch nicht die Problematik. Also die Problematik für unsere Partner im Libanon ist einerseits eben im Libanon, also ein menschenrechtsangemessenes Leben führen zu können, das ist das eine. Und das andere Bedeutende für sie ist schlicht und einfach das Recht auf Rückkehr, was sie eben als legitimes Recht betrachten und was für sie nach wie vor einfach eine große Rolle spielt. Also solche Fragen von, wie jetzt palästinensische Flüchtlinge aufgenommen werden. Also sie haben natürlich, ich kenne ja auch viele, die oder einige, die früher mit Weitertfall Asumut, also so war früher der Name unserer Partnerorganisation.
Sumut.
Asumut, Kinder der Weitertfall Asumut, also Haus der Kinder der Standhaftigkeit sozusagen. So gibt es kein so richtig gutes deutsches Wort, was dem vielleicht entspricht. Aber ich kenne auch Flüchtlinge, die hier sind, die hier auch jetzt ein gutes Dasein, also sich gut hier eingefunden, hier in Deutschland, und die früher auch bei Weitertfall Asumut, also bei unseren Partnern, mit denen zu tun hatten, also die da manchmal als Freiwillige gearbeitet haben oder die da auch sogar als gearbeitet haben, also angestellt waren, und die aber trotzdem eben im Libanon für sich und ihre Familie keine Perspektive gesehen haben. Und das haben sie auch ganz offensichtlich nicht. Also das liegt ja auf der Hand, gerade wenn man den Libanon eben heute betrachtet. Und ja gut, das ist für unsere Partner auch dann natürlich ein akzeptabler Weg. Und natürlich sind sie der Meinung, dass die hier angemessen aufgenommen werden müssen. Also ich meine, das ist ja für uns noch eine erheblich kleinere Last, die Aufnahme dieser Flüchtlinge, als für viele andere Länder, die von Flüchtlingsproblematik betroffen sind.
Und hat auch die Organisation NESCVT etwas getan nach dem Explosion in Beirut letztes Jahr?
Ja, es sind tatsächlich viele Freiwillige, junge Leute aus den Flüchtlingslagern, sind in diese betroffenen Gebiete geströmt und haben versucht und wollten helfen. Sie haben aber tatsächlich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also man hat sie nicht haben wollen. Also sie wurden wirklich abgelehnt, man wollte ihre Hilfe nicht. Also das zeigt eben auch die Gespaltenheit innerhalb der libanesischen Gesellschaft. Also gibt es eben Teile, die da sehr große Aversion haben gegen die palästinensischen Flüchtlinge. Es gibt auch, die allermeisten Libanesen würden nie in ein palästinensisches Flüchtlingslager gehen, weil sie meinten, sie wären da unsicher und sie würden sofort irgendwie bedroht werden. Also da ist ein sehr großer Abgrund zwischen der libanesischen Gesellschaft und den palästinensischen Flüchtlingen. Deshalb finde ich es auch so wichtig und so gut, dass unsere Partnerorganisation eben in ihrer Arbeit alle armen, betroffen in den Flüchtlingslagern lebenden Menschen einbezieht. Seien es die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon, die also schon seit 48 quasi da sind, seien es die palästinensischen Flüchtlinge aus Syrien natürlich auch, seien es arme Syrer, syrische Flüchtlinge, die in den Lagern leben. Aber es leben in den Lagern auch viele arme libanesische Bürger. Und auch die werden in die Arbeit und in alle Arbeit unserer Partnerorganisation einbezogen.
Ja.
Weil das ist ihnen eben auch ein wichtiges Anliegen, dass sie diese Hürden und diese Gräben zwischen den verschiedenen im Libanon lebenden Menschen überbrücken. Also Beispiel zum Beispiel ist auch ein Projekt, was wir unterstützen. Mhm. Das nennt sich Family Guidance Projekt. Und da geht es darum, dass Kinder und Jugendliche psychiatrisch, psychologisch, psychotherapeutisch betreut und behandelt werden. Also ein sehr ungewöhnliches Projekt so für den arabischen Raum. Und da haben sie Psychiater, Psychologen, Psychotherapeuten eingestellt. Und da das fast unmöglich ist, Palästinenser im Libanon zu finden, die diese Ausbildung haben, sind das alles Libanesen. Also es sind libanesische Psychiaterinnen, libanesische Psychologen. Und es war am Anfang nicht einfach, jetzt einerseits, dass sich die palästinensischen Flüchtlinge diesen libanesischen Fachleuten geöffnet haben, was ja sehr wichtig ist bei solcher Problematik. Und andererseits war es auch für die libanesischen Fachleute ganz ungewohnt und neu, in die Flüchtlingslager, in die palästinensischen Flüchtlingslager zu gehen. Und das hat aber auch gut funktioniert. Das hat sich sehr gut etabliert, dieses Projekt. Und es ist wirklich ein großes Vertrauen gewachsen von beiden Seiten. Also es ist auch ein Zeichen dafür, dass es möglich ist, diese Hindernisse und diese Hürden zu überwinden. Also solche Projekte sind natürlich auch eine wichtige und eine gute Sache, um dazu so einen Beitrag zu leisten.
Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause.
للمجد الذي كان فلسطيني فلسطيني أنا سوري فلسطيني فلسطيني أنا سوري
Jetzt sind wir zurück von der Pause. Ich wollte dir jetzt über die Ausstellung sprechen, über die Nakba.
Ja.
Ich finde, dass dieses Thema sehr wichtig ist. Und du hast gesagt, die Ausstellung war der Teil der Öffentlichkeitsarbeit, um möglich machen, Geld zu sammeln. Aber ich finde diese Ausstellung, die ich auch gesehen habe, nicht als Unterhaltungsmaßnahme, sondern als ein sehr wissenschaftliches Ausstellung. Die Information ist sachlich und genau, und das war deine Entscheidung, solch eine wissenschaftliche Ausstellung herzustellen, um Menschen zu bewegen. Richtig?
Ja, also ich meine, klar, das war jetzt nicht der Hauptgrund für die Ausstellung, war nicht Geld zu sammeln. Also das war mehr so ein Aufhänger, also um deutlich zu machen, wenn man also in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist und in irgendeinem Land der Welt unterwegs ist und da ein Projekt hat oder Projekte unterstützen möchte oder unterstützt, dann gehört natürlich elementar dazu, dass man die Leute hier aufklärt über die Situation vor Ort, über die Erwartungen, die Bedürfnisse, die Vorstellungen der Menschen, mit denen man da eben zusammenarbeitet, ist einfach selbstverständlich, um auch auf Augenhöhe mit den Partnern umzugehen, dass man eben diese Vorstellung und auch Erwartungen, die sie haben oder ihre Lebensbedingungen hier akzeptiert und kennenlernt und nachvollziehen kann, warum haben sie die und die Vorstellung und warum haben sie die und die Erwartung, in dem Fall eben auch an die internationale Gemeinschaft. Also das ist ja eine Grundvoraussetzung überhaupt, um in diesem Entwicklungsbereich tätig zu sein. Also es kann ja nicht nur darum gehen, jetzt da Almosen für die armen palästinensischen Flüchtlinge im Libanon zu sammeln, sondern es gehört ja in diesem Bereich einfach dazu, dass man die Situation vor Ort und auch die Befindlichkeit der Menschen, mit denen man arbeitet, versteht und hier auch eben plausibel und deutlich und klar macht. Also das ist eigentlich der Ansatz, ne? Dass das ein wichtiger Teil der Entwicklungszusammenarbeit ist. Also dieses partnerschaftliche Miteinander umgehen und eben dann auch klar machen, wie sie leben, warum sie so leben und was sie erwarten, solche Dinge. Und das ist natürlich beim Thema palästinensische Flüchtlinge in Deutschland von ganz besonderer Bedeutung. Einfach deshalb, weil viele Leute hier, also die Öffentlichkeit in vielen Fällen, nichts darüber weiß, also die Vorgeschichte nicht kennt. Und natürlich auch durch unsere deutsche Vergangenheit, das ist auch nachvollziehbar, einen ganz speziellen deutschen Blick auf diesen Konflikt entwickelt hat, der auch bei den Leuten sehr stark verinnerlicht ist, also tatsächlich verinnerlicht ist. Ich kenne das von mir selber, ich weiß. Als ich angefangen habe, mich mit der Problematik zu befassen, ich bin auch sehr wirklich pro-israelisch sozialisiert, auch aus meiner ganzen Geschichte heraus.
Ja.
Wir haben auch viel hier uns mit dem Nationalsozialismus beschäftigt und hier Veranstaltungen dazu gemacht, aber das nur am Rande. Aber ich habe auch bei mir selber gemerkt, wie viele Hürden da waren, bis ich mal überhaupt einen anderen Blick auf diesen Konflikt, also auch emotional sozusagen, mir aneignen konnte. Also ich fühlte mich auch immer wieder verunsichert durch politische Entwicklung. Und normalerweise denke ich, die Leute befassen sich ja nicht so intensiv mit der Problematik, wie ich das gemacht habe. Also von daher ist es eine lange, denke ich, eine lange Arbeit, aber auch eine wichtige Arbeit, hier diesen Blick aus der palästinensischen Perspektive aus dem Nahostkonflikt hier bewusst zu machen und bekannt zu machen. Und das ist ein mühsames Unterfangen. Wir wissen alle, was da an Gegenwind uns permanent entgegenkommt. Aber das ist die Aufgabe, die wir eigentlich darin gesehen haben. Und wir haben eben ganz klar gemerkt bei unserer Öffentlichkeitsarbeit, wenn man Leute fragt, auch ja, politisch Interessierte, gebildete Leute, was ist die Nakba, dann wussten sie nicht, haben sie noch nie gehört, den Begriff. Also das ist der Beweis ja dafür, dass man über die Geschichte dieses Konflikts eigentlich nichts weiß. Und deshalb war das für uns wichtig, diesen Aspekt des Nahostkonflikts einfach in den Fokus zu nehmen, weil das auch der ist, mit dem besonders unsere Freunde natürlich im Libanon, mit dem die einfach befasst sind, also und der ganz viel ausmacht auch ihrer Identität, diese Geschichte der Nakba. Deshalb war das klar, dass irgendwann man da irgendwie eine Offensive starten musste. Und 2008 waren dann halt 60 Jahre Staatsgründung Israel und 60 Jahre Nakba. Und dann habe ich mir überlegt, man müsste eine Ausstellung haben zu dieser Problematik. Und dann habe ich mich daran gemacht, an die Arbeit.
Ich möchte auf zwei Richtungen von, was du sagst, weitergehen. Mhm. Ich lasse die Diskussion über die deutsche Kultur und deutsche Reaktion zu der Aufstellung ein bisschen später. Mhm. Erst möchte ich über die Nakba selbst sprechen. Mhm. Also du sagst, viele haben das Wort Nakba gar nicht gekannt. Ich muss auch sagen, dass in der israelischen Gesellschaft war das Wort Nakba gar nicht gesagt, mhm, unter jüdischen Israelis.
Ja.
Ich habe das Wort selber nicht gekannt bis der zweiten Intifada, obwohl ich in einem sehr linken Kreis aufgewachsen bin.
Ja.
Aber seit 2010, als die israelische Regierung den Nakba-Gesetz erlassen hat,
ja,
dann kennt jeder Israeli, was das Wort bedeutet, weil dieses Gesetz sagt zum Beispiel, dass solch eine Ausstellung, wie du gemacht hast, mhm, darf nicht mit öffentliches Geld unterstützt werden. Man darf nicht über die Nakba sprechen. Aber meine Großmutter, die ursprünglich aus Polen, mhm, sie ist in Polen geboren und während dem Zweiten Weltkrieg musste mit ihrer Familie nach der Sowjetunion fliehen. Sie hat mir gesagt, ich verstehe, dass viele palästinensische Familien während dem 48-Krieg geflohen sind. Das war sehr gefährlich. Sie wollten in Libanon oder in Jordanien eine Flucht finden. Was ich nicht verstehe, ist, warum sie nicht zurückerlaubt werden nach dem Krieg, wie unsere Familie in Polen. Das, nach dem Krieg dürfen wir zurück an Polen kommen und unsere Häuser zurückbekommen. Und diese andauernde Situation, bis heute dürfen die palästinensischen Flüchtlinge nicht zurückkommen. Deswegen sagen viele PalästinenserInnen in Israel vor allem, das habe ich dort vor allem gehört, die Nakba ist nicht etwas, das 1948 geschah, sondern das dauert bis heute.
Ja.
Aber was ist die Perspektive von palästinensischen Flüchtlingen, die nicht in Palästina leben, sondern in Libanon zum Beispiel oder sogar in Deutschland und haben vielleicht Palästina nie gesehen in ihr Leben. Und deswegen ist dieses Gefühl, dass man darf nicht zurückkommen, nicht etwas, das man fühlt jeden Tag, oder vielleicht irre ich, sie fühlen das jeden Tag, sondern ein Teil der Geschichte. Hast du überhaupt Kritik bekommen von PalästinenserInnen sogar, die sagen, warum heißt diese Ausstellung Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948?
Nee, muss ich sagen, habe ich nicht. Also die Ausstellung sagt ja auch nicht, dass die Nakba, dass das ein abgeschlossenes Kapitel von 1948 gewesen ist, aber sie fokussiert eben vom Inhalt nur auf diesen Abschnitt. Also allein schon deshalb, weil es schwierig ist für jemand so wie mich, der nicht einen ganzen Stab von Wissenschaftlern um sich hat bei so einer Ausstellung, die hätte ich ja permanent auch aktualisieren müssen.
Ja.
Also wenn ich die Thematik bis heute hätte ausgeweitet hätte, da wäre ich ja überhaupt nie fertig geworden. Das, von daher war das von vornherein klar, dass es eine Ausstellung sein sollte, eine historische über einen bestimmten Abschnitt. Und natürlich finde ich, ist es ja auch so, also dass die weitere Vertreibung, also auch dann 1967 oder was heute eben permanent passiert, auch in der Westbank und also vor Ort eben, das natürlich teilweise hier dann schon auch eher bekannt ist. Was eben aber so eklatant nicht bekannt ist, ist wirklich das, was um 48, also 47, 48 passiert hat. Und was eben so eine, ja, auch ganz viel eben die Identität natürlich der palästinensischen Flüchtlinge ausmacht. Also alle eigentlich, ne, von die damals eben die Nachfahren. Und das ist was, was eben ganz viel ihre Identität bestimmt, weil es auch in so einem extremen Ausmaß stattgefunden hat. Von daher denke ich, ist es schon auch nachberechtigt, so seinen Fokus eben mal auf diesen Zeitabschnitt zu richten.
Und ich musste auch sagen, ich habe vorher gesagt, meine Großmutter zitiert, die sagte, viele Familien wollten fliehen, aber natürlich gab es auch eine aktive Vertreibung von Menschen.
Mm, ja.
Und meine Großvater, der andere Seite der Familie, mein Mutters Vater, war sogar ein Kämpfer und hat Menschen vertrieben. Und das hat er bestätigt, als er noch lebte.
Also ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, dass im Libanon eben die Bedeutung der Nakba und auch die Forderung Anerkennung des Rückkehrrechts eine viel größere Bedeutung hat, zum Beispiel auch, wenn du es vergleichst mit den palästinensischen Flüchtlingen aus Syrien. Unsere Partner waren einigermaßen überrascht, auch als sie dann mit denen so zu tun hatten, dass die häufig gar nicht wussten, wo ihre Großeltern herkamen, also im heutigen Staat Israel. Das hat in Syrien eine viel geringere Rolle gespielt in den Familien, als es im Libanon der Fall ist. Und im Libanon natürlich deshalb vor allen Dingen, weil ihre Situation so dermaßen prekär ist. Also in Syrien hatten die ja immerhin die Möglichkeit, alles zu studieren, alles zu lernen und alle Berufe zu ergreifen und Eigentum zu erwerben, konnten arbeiten. Also sie hatten eigentlich, waren also sozial nicht anders gestellt als die Syrer auch. Natürlich, meine gut, die politischen Einschränkungen, gut, davon waren letztendlich alle von betroffen, die in Syrien gelebt haben. Aber man konnte in Syrien sein Auskommen haben und fühlte sich dort, obwohl auch die palästinensischen Flüchtlinge in Syrien ja einen Flüchtlingsstatus nur hatten und keine Bürger Syriens waren. Aber sie fühlten sich dort angenommen und dazugehörig zu der Gesellschaft. Und im Libanon ist eben dieser Ausschluss der Flüchtlinge aus der libanesischen Gesellschaft so gravierend. Und die Perspektive, deshalb überhaupt ein auskömmliches Leben im Libanon zu haben, eben viel schlechter. Und dadurch tritt natürlich, welche Chancen hast du dann als palästinensischer Flüchtling? Du kannst nicht nach Europa, weil sie dich nicht haben wollen. Du kannst im Libanon schlicht leben, weil sie dich nicht haben wollen. Natürlich spielt dann das Rückkehrrecht oder die Anerkennung auch des Rückkehrrechts eine erheblich größere Rolle und auch die Besinnung darauf.
Das ist sehr pessimistisch, was du sagst, weil ich finde, das zeigt von der Perspektive der israelischen Strategie, die Nakba weiterzuführen und die Flüchtlinge abzuschrecken von Rückkehr, dass Ländern wie Syrien, die die Flüchtlinge ein bisschen besser behandelt haben, haben auch den Kampf geschwächt haben. So David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident von Israel, hat gesagt, die Eltern, die palästinensischen Eltern oder Großeltern werden sterben und die Kinder und Enkel werden vergessen.
Naja, ja, ich verstehe sehr, was du meinst. Ich denke aber, also das ist, die Frage ist, wie präsent, also dieses Bewusstsein der Nakba und der Forderung danach eben, dass die UNO-Resolution 194 eben anerkannt wird, auch als eine gültige Resolution. Ich glaube, die Art, wie das präsent ist in der palästinensischen Community, das ist unterschiedlich.
Ja.
Also man merkt ja auch immer, wenn irgendwelche Ereignisse, auch wie meinetwegen jetzt der letzte Gaza-Krieg, wenn sowas passiert, dass dann sofort in allen palästinensischen Communities die Solidarität wieder sehr groß ist und auch solche Fragen wie Rückkehrrecht und sowas wieder eine größere Rolle spielt. Aber ich glaube, der Unterschied ist in den verschiedenen Ländern oder Aufnahmeländern die Frage der Präsenz,
ja,
also auch der täglichen Präsenz solcher Forderungen. Das würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass grundsätzlich das aufgegeben wird, aber ich denke schon auch, also dass hier palästinensische Flüchtlinge sozusagen, die hier in Deutschland leben, da vielleicht auch anders mit umgehen. Natürlich, sie fordern das. Klar fordern sie die Anerkennung des Rechts auf Rückkehr. Aber es hat eben im Libanon eine ganz andere Bedeutung.
Ja.
So will ich das mal vielleicht sagen.
Ja, und jetzt kommen wir zu Deutschland endlich. Ich finde, dass sehr interessant, aber auch sehr bedauernd, dass es gibt in Deutschland eine Kultur, der sagt, nie wieder. Man muss auch die Geschichte nicht vergessen und nicht verleugnen, wenn es geht um die Nazizeit und die Holocaust. Aber die palästinensische Geschichte darf man vergessen. Und es gibt sogar Organisationen in Deutschland, die behaupten, die Nakba ist, sei eine Lüge, und es gab viele Versuche, deine Ausstellung zu zensieren.
Ja, da finde ich gerade so die Situation der bei uns Lebenden, also gerade jetzt der palästinensischen Flüchtlinge, aber auch Menschen aus den arabischen Ländern, die da einen anderen Zugang zu haben als wir hier in Deutschland. Wir verlangen von denen permanent, dass sie unsere Geschichte, unseren Blick auf die Geschichte komplett übernehmen und verinnerlichen. Gleichzeitig verweigern, nicht wir, also ich jetzt nicht gerade, aber plötzlich verweigern sich große Teile der Gesellschaft, weigern sich anzuerkennen, dass diese Menschen eben auch eine eigene Geschichte haben und auch politische und geschichtliche Erfahrungen mitbringen, die auch real sind und die auch zu würdigen sind. Das finde ich wirklich eine große Zumutung für die Betroffenen. Und das finde ich ziemlich unerträglich. Also ich habe schon von palästinensischen Familien gehört, dass sie dann zu ihren Kindern sagt, bloß nichts über eure Geschichte, über die Vertreibung, über die Nakba in der Vergangenheit. In der Schule, ihr kommt in Teufelsküche. Also es kann nicht sein, dass wir einerseits unsere Geschichte als das Nonplusultra in der Bewertung sozusagen wahrnehmen und andererseits eben anderen Menschen ihre Geschichte und die Wahrnehmung ihrer Geschichte eben absprechen. Also das finde ich echt katastrophal und das finde ich auch gefährlich für unsere Gesellschaft, weil das eben absolut die Menschen an den Rand drängt.
Ja, obwohl die Nakba war kein Genozid, sondern ethnische Säuberung und das ist nicht genau dasselbe wie die Holocaust.
Ja, natürlich. Ja, das ist klar, dass das natürlich unterschiedliche geschichtliche Ereignisse gewesen sind und dass das nicht dasselbe ist. Das steht ja, das ist ja völlig klar. Aber das heißt ja nicht, dass man mit so geschichtlicher Vergangenheit die Betroffenen eben auch würdigen muss mit ihrer persönlichen geschichtlichen Vergangenheit. Also das gehört für mich, das ist für mich einfach, muss einfach so sein.
Es gibt auch Israelis, zum Beispiel der israelische Historiker Benny Morris, die sogar stolz sind auf der Nakba.
Ja, so ist es.
Benny Morris sagt, ja, das mussten wir machen, das haben wir gut gemacht. Wir konnten sogar mehr PalästinenserInnen vertrieben könnten.
Genau, wir hätten mehr.
Aber das ist mein Gefühl über die deutsche Gesellschaft, dass dieselben Leute, die sagen, wir wollen die Nakba nicht anerkennen und nicht lernen oder sogar leugnen, sind eigentlich Menschen, die Stolz haben auf den Holocaust. Sie sagen, diese Geschichte gehört uns, die Deutschen. Ja, und wir dürfen über die Geschichte erzählen und lernen und niemand anders darf solch eine Katastrophe oder vergleichbare Katastrophe haben. Und das heißt, die Israelis dürfen nicht auch Sündenstolz haben wie uns die Deutschen. Das ist mein Eindruck von Leuten wie zum Beispiel Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, der gegen die Ausstellung gesprochen hat und hat auch sogar behauptet, die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, wo ich auch Mitglied bin, nur vergeblich Juden sind. Vielleicht nicht echte Juden, weil sie nicht loyal genug zum Staat Israel
sind. Ach, ich finde es jetzt, also gut, ich meine, denke, die Motivation dafür, warum diese Antisemitismuskeule mit so einer Vehemenz geschwungen wird von verschiedenen Leuten, also ich denke, da gibt es wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, verschiedene Motivationen. Ich denke, manche sind auch einfach, es sind natürlich auch Interessen, die dahinter stehen. Es gibt natürlich politische Gruppierungen, die auch sagen, gut, der Staat Israel, wir haben eben Interesse daran, ein Bollwerk hier im Nahen Osten auch zu haben, jemand, der da unsere Werte in Anführungszeichen verteidigt, der wirtschaftlich stark ist, wovon wir auch profitieren, der militärisch stark ist. Da gibt es ja die verschiedensten Argumente. Ich glaube, es spielt auch ganz viel einfach die Feigheit eine Rolle, dass man sich nicht mit hier einer abweichenden Meinung in der Öffentlichkeit zeigen will und eben die Angst davor, als antisemitisch betitelt zu werden und damit vielleicht auch in seinen Karrierechancen beschnitten zu werden. Also ich denke, da gibt es ganz verschiedene Motivationen, die da eine Rolle spielen. Ich weiß noch nicht, ob es Sinn macht, da jetzt darüber, sich da das so jetzt so verschieden, so aufzudröseln. Also ich finde einfach die Tatsache, dass man mit allen Mitteln versucht, ja nicht nur die Nakba-Ausstellung, aber eben kritische Position an israelischer Politik aus der öffentlichen Diskussion zu halten. Das finde ich halt grundsätzlich als das, was völlig inakzeptabel ist. Und dass alle Mittel gesucht werden, um eben Kritiker israelischer Politik kaltzustellen. Und das geht ja, ist ja bei der Nakba-Ausstellung, Herr Blume sagt zum Beispiel, dass er die Nakba-Ausstellung nicht antisemitisch findet. Trotzdem nennt er sie in seinem Antisemitismusbericht und unter der Überschrift, was tun im Kampf gegen Antisemitismus und israelfeindlichen Antisemitismus stoppen. Also es wird eben suggeriert, dass hier alles Mögliche also antisemitisch sei. Und es hat auch nichts mit BDS und dergleichen zu tun, sondern da werden eben viele kritische Äußerungen, die werden in diese antisemitische Ecke gesteckt, um zu verhindern, dass eben israelische Politik kritisiert wird.
Und in Bremen, wenn ich richtig erinnere, war das so gesagt, dass man darf die Nakba-Ausstellung zeigen, nur wenn eine Gegenausstellung auch gleichzeitig gezeigt würde über die Holocaust. Ist das richtig?
Weiß ich nicht, ob das so war. Aber es kann ja auch nicht darum gehen, dass man als Gegendarstellung eine Ausstellung über den Holocaust macht. Weil ich meine, das hat ja miteinander nichts zu tun, mal historisch. Also wenn müsste, das ist ja absurd, wenn man das gegenüberstellen wollte.
Ja, und das ist auch ein Vergleich.
Bitte, ist das auch kein Vergleich? Völlig absurd. Ich denke, das zeigt eben, dass man gar nicht verstanden hat, worum es geht. Und auch welche Lehren wir aus dem Holocaust zu ziehen haben. Also die Lehre wirklich, dass generell eben so etwas sich nicht wiederholt. Das muss sich ja auf alle Völker beziehen und auf alle politischen Entwicklungen und Vorfälle in der Welt. Also das kann ja nicht sein, dass das singulär dann manche Staaten dann irgendwie besonders bevorzugt behandelt werden.
Ja.
Also ich finde es jetzt gerade ein bisschen schwierig.
Du hast gesagt, dass es ist vielleicht nicht so wichtig, über die Motivation von Menschen, die Zensur gegen die Ausstellung zu sprechen. Aber trotzdem, ich wollte nur über ein letztes Beispiel fragen, weil vor kurzem habe ich im Rahmen dieses Podcasts mit Professor Dr. Irene Schneider gesprochen.
Ja.
Und ihr beide habt die Ausstellung für Göttingen Universität organisiert.
Mhm.
Also ihr habt darüber zusammengearbeitet. Die Präsidentin der Universität, Professor Dr. Weisegel, hat die Ausstellung zensiert, obwohl sie eine wissenschaftliche Gutachtung bekommen, dass die Ausstellung wissenschaftlich ist und genau. Aber wenn man nicht über die Motivation sprechen will, dann wie kann man erklären, dass die Präsidentin der Universität wollte diese Geschichte verleumden?
Naja, ich denke, die Frau Weisegel, denke ich, die hat sich durch die Anfeindung oder durch diese Antisemitismusvorwürfe aus bestimmten Kreisen an der Uni, hat die sich so verunsichert gefühlt, dass sie halt sozusagen gedacht hat, nö, dann halte ich mich da lieber raus. Feigheit. Also es mangelnde Zivilcourage, würde ich ganz einfach sagen. Ist so etwas.
Ja.
Und natürlich, man muss sich hinstellen und man muss differenziert argumentieren und muss darauf achten, dass man nicht, also diese Vermischung auch immer mit Antisemitismus und Kritik an israelischer Politik, das wird in einen Topf geworfen und umgerührt und dann wird das passende Stück rausgesucht. Also man muss halt differenzieren, denke ich. Und da kann man im Prinzip, kann man da eine ganz klare Haltung einnehmen. Aber wenn man natürlich sich von solchen krassen Vorwürfen dann sozusagen ins Boxhorn jagen lässt und lieber dann eben nichts macht und eben lieber sich nicht auseinandersetzt, sondern Rückzieher macht. Es ist für mich schon, eben hat sehr viel mit mangelnder Zivilcourage zu tun. Weil die war sicher ja nicht interessengeleitet. Interesse insofern, als sie eben ihr eigenes Fortkommen möglicherweise beeinträchtigt war. Aber ich glaube, auch so jemand wie Frau Weisegel weiß eben eigentlich auch nichts über die Geschichte dieses Konflikts. Also das muss man auch klar sagen.
Sie will nicht wissen.
Natürlich, sie will auch nicht wissen. Nee, das ist richtig. Sie wollen auch nicht wissen. Das ist richtig, ja. Ja, ich denke aber, es ist schon, ich glaube auch, dass es so mühsam ist, das so in die Öffentlichkeit zu bringen. Es wundert mich jetzt irgendwie nicht so sehr. Ich meine, ich bin ja auch persönlich mit dem Antisemitismusvorwurf konfrontiert. Ich denke auch immer, wie lange das bei mir gedauert hat, bis ich dann klareren Blick drauf werfen konnte. Das hat eine Weile gebraucht. Und von daher, denke ich, muss man da eben einfach weiter dran machen. Wobei ich natürlich schon sagen muss, es ist natürlich für mich auch wirklich unhaltbar, wie da eben auch von staatlicher Seite, also durch Antisemitismusbeauftragte, durch den Beschluss des Bundestages, eben so ein Klima geschaffen wird, um wirklich komplette Bereiche aus der Diskussion herauszunehmen. Und das schadet natürlich ganz gewaltig überhaupt unserer Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit und der wissenschaftlichen Freiheit. Und das haben natürlich inzwischen ja auch andere Einrichtungen, wie hier diese Kultureinrichtungen, die sich da geäußert haben, die namhaften zu der Problematik eben auch bemerkt. Und das ist ein grundsätzliches Problem und das muss man angehen. Also das muss irgendwie überwunden werden.
Ja, das ist natürlich richtig. Aber ich möchte nicht, dass der Eindruck, dass die HörerInnen bekommen von unserem Gespräch ist, dass wir haben verloren.
Nö, das würde ich auch nicht sagen.
Ja, die Ausstellung, trotz dieser sehr vielen Versuche, die Ausstellung zu zensieren und vermeiden zu zeigen, würde in sehr viele Städte in Deutschland gezeigt und würde von Tausenden von Menschen gesehen. Und die Menschen jetzt wissen viele in Deutschland, was die Nakba bedeutet. Das ist danke dir und deine Mühen. Und es gibt auch sehr viele Leute, die das Gefühl haben, wenn es gibt solch eine Mühe, die Wahrheit zu verbergen und stumm zu schalten, dann müssen wir aufmerksam.
Genau, ja. Also ich meine, letztendlich haben alle dieser ganze Gegenwind gegen die Ausstellung, ich muss schon sagen, dass dieser Gegenwind die Ausstellung auch beflügelt hat. Also die Leute sind es deshalb auf die Ausstellung häufig aufmerksam geworden. Wahrscheinlich hätten gar nicht so viele die Ausstellung besucht. Er ist deshalb auf die Ausstellung aufmerksam geworden, weil eben dermaßen unangemessene Kritik und Verleumdung über die hergefallen ist, über die Ausstellung. Das hat die Leute veranlasst zu sagen, da muss irgendwas, da ist irgendetwas, was wir eben, was sich dahinter verbirgt, das muss ich mir angucken. Insofern, das hat wirklich die Ausstellung auch vorangebracht. Und ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist, wie man weitergehen muss. Das ist nicht, dass man jetzt irgendwie den Kopf in den Sand stecken muss und sich damit abfinden muss, sondern im Gegenteil. Die Auseinandersetzung, die muss da einfach weitergehen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass man da zu einer, dass sich das auch wieder ändern wird. Es gibt ja genug auch jetzt juristische Auseinandersetzungen in dem Zusammenhang, wo man ja doch davon ausgehen kann, dass die auch positiv dann letztendlich ausgehen. Und alle Verbote, das sieht man ja auch immer wieder, werden von den Gerichten kassiert. Das muss ja irgendwann auch im öffentlichen Bewusstsein zum Tragen kommen.
Ich glaube, die Auseinandersetzung und diese Gerichtsprozesse werden nur zu Ende kommen, als die Rückkehrrecht von PalästinenserInnen anerkannt würde und sie zurück zu ihren Häusern kommen konnten. Und dann werden wir zu Ende mit dieser Geschichte endlich kommen. Danke sehr, Ingrid, für deine Zeit.
Gerne, Schir. Hat mich gefreut.
Das war unser Gespräch für heute, liebe HörerInnen. Sie sind herzlich eingeladen, unseren wöchentlichen Blog BipAktuell zu abonnieren, unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von Adam Ahmad aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unsere Webseite ist bip-jetzt.de. Wenn Sie BIP mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie Podcast in den Verwendungszweck schreiben, um uns wissen zu lassen, dass Sie den Podcast unterstützen und mehr solcher Gespräche hören möchten. Auf Wiederhören.
Ach, ja, Sadi, Palestine.